Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Dort in Münsterberg, der Denke, hat sich auch ans Werk gemacht, dass man seiner oft gedenke, hat er Menschen umgebracht.
Es ist kurz vor Weihnachten im Jahr 1924. Der 21. Dezember ist ein kalter Sonntag. Nicht nur die Temperaturen machen Vinzenz das Leben schwer. Schon seit Monaten sucht der junge Steinsetzer einen neuen Job. Zusammen mit Dutzenden anderen Männern, die nach dem Ersten Weltkrieg wieder Fuß fassen wollen. In einer unruhigen Welt, in der die Menschen jede Mark zweimal umdrehen müssen.
Nach einer Nacht in einer heruntergekommenen Herberge in dem kleinen Städtchen Münsterberg hofft Vinzenz auf die Großzügigkeit der Menschen in der Weihnachtszeit und macht sich auf den Weg. Etwa 9000 Leute leben hier in Münsterberg in Schlesien. Das Städtchen hat einen dörflichen Charakter mit kleinen Häusern und großen Gärten, in denen im Sommer Kartoffeln und Kohl geerntet wird. Vinzenz kann seinen Atem sehen, als er seinen Spruch aufsagt, den er gleich an den Türen der Einwohner von Münsterberg wiederholen wird. Mein Name ist Vinzenz. Ich bitte um einige wenige Pfennige. Betteln ist in der Stadt zwar verboten, Vinzenz hofft aber weiter außerhalb auf den einsamen Straßen keine Polizeiwachen zu treffen.
Einer dieser Wege, die Teichstraße, ist am Sonntagmorgen ruhig und leer. An einigen Häusern hat Vinzenz Glück. In seiner Tasche klimpern bereits Pfennige, als er von einer Nachbarin weitere Münzen in die Hand gedrückt bekommt. Die Frau ist nett, wechselt einige Worte mit Vinzenz und schickt ihn dann ein paar Häuser weiter, die Teichstraße hinunter. Dort steht am Ende der Straße die Hausnummer 10. Ein Wohnhaus, das nicht ganz an der Straße, sondern ein paar Meter dahinter liegt. Eine Doppelhaushälfte, die mit der schmalen Seite zur Straße gerichtet ist. Dort soll laut der Nachbarin ein älterer Mann wohnen, der Landstreichern wohlgesonnen und hilfsbereit ist.
Vinzenz macht sich also auf den Weg. Er braucht nur wenige Minuten, öffnet schließlich das quietschende Tor zu jenem Haus und blickt auf einen großen Innenhof. Dort steht ein Holzschuppen und hinter dem Wohnhaus kann Vinzenz einen kleinen Teich erkennen. Er geht auf die erste Haustür zu. Ein Mann öffnet ihm und drückt ihm 20 Pfennige in die Hand. Dann schließt sich die Tür. Vinzenz macht schon einen Schritt zurück in Richtung des schweren Eisentores, da sieht er eine zweite Haustür am hinteren Ende des Doppelhauses. Er geht darauf zu, hebt die Hand und klopft.
Menschen sind da oft verschwunden, meistens Handwerksburschen nur. Niemals hat man sie gefunden und entdeckt auch keine Spur.
Es dauert nur wenige Augenblicke, dann schwingt die Holztür auf. Vor Vinzenz steht ein älterer Mann mit grauem Haar und grauem Bart. Er ist sicher über 60 Jahre alt, mindestens 25 Jahre älter als Vinzenz. Vinzenz blickt über die Schulter des Mannes in den kleinen Flur und in das dahinterliegende Zimmer. Es sieht klein, spärlich und unordentlich aus. Seine Hoffnung auf ein paar Pfennige verpufft, aber er sagt trotzdem seinen Satz auf. Mein Name ist Vinzenz, ich bitte um ein paar wenige Pfennige. Der Mann vor ihm richtet sich auf, mustert ihn und tritt dann einen Schritt zurück. Mit tiefer Stimme sagt er, dass sich Vinzenz 20 Pfennige verdienen könne, wenn er ihm beim Schreiben eines Briefes behilflich sein würde. Vinzenz senkt den Kopf, nimmt seinen Hut ab und stimmt zu. Er tritt also hinter dem Mann ein.
Das Zimmer, das schon von der Tür aus unordentlich aussah, ist ein richtiger Saustall. Schon das heruntergekommene und ärmlich aussehende Haus ließ von außen nicht viel vermuten, aber die Wohnung des Mannes, ein einziges Zimmer, ist vollgestellt mit Zeug. Es gibt einen Kohleofen, eine Vitrine, einen Schrank, einen Schreibtisch, einen Küchentisch und ein Bett, auf deren Oberflächen sich Tassen, Töpfe, Stiefel, Kleidung und einige Hosenträger stapeln. Direkt neben dem Bett stehen mehrere große verschlossene Fässer und Säcke mit Salz. Es ist ziemlich dreckig.
Vinzenz blickt sich um und legt seinen Hut schließlich auf einem niedrigen Schrank ab. Der alte Mann rückt ihm den Stuhl am Küchentisch zurecht und Vinzenz setzt sich. Kurz darauf reicht ihm der Mann einen Briefbogen und einen Stift. Vinzenz rückt Tassen und Behältnisse auf dem Tisch beiseite und sucht eine Briefunterlage. Er fragt nach Tinte, aber die hat der Mann nicht. Vinzenz setzt den Bleistift auf dem Papier an und fragt, was er denn eigentlich schreiben soll. Vinzenz kann den Mann nicht sehen, aber er hört seine tiefe Stimme hinter ihm, die ihm folgenden Satz diktiert. Adolf, du dicker Wanst.
Vinzenz, der die ersten drei Buchstaben, ein A, ein D und ein O, bereits schwungvoll zu Papier gebracht hat, runzelt die Stirn. Wer beginnt denn so einen Brief? Er dreht den Kopf und blickt verwirrt auf. Da spürt er schon den gleißenden Schmerz an der rechten Schläfe. Und alles wird schwarz.
Und ich wette, ohne Spaß, dass wohl keiner es vergaß, dass er Menschen hat geschlachtet und das Fleisch von ihnen fraß.
Und nach diesem langen Intro ein herzliches Willkommen zur neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Patrick Strohbusch. Und unser heutiger Fall spielt in den 20er Jahren, im damaligen Münsterberg.
Werbung. Bevor wir unsere Folgen aufnehmen, brauche ich immer noch einen kleinen Snack. Und meistens nehmen wir abends auf. Und zwar genau so, dass es davor zu früh und danach aber zu spät zum Essen ist. Darum ist unser heutiger Partner mal wieder ideal für uns, denn wir können neue Snacks probieren und das ohne schlechtes Gewissen. Unser Partner Ahead hat nämlich super leckere Süßigkeiten und Snacks und das mit wenig Zucker, wenig Kalorien und dafür aber viel Protein.
Ihr kennt das ja vielleicht auch. Ihr habt einen stressigen Tag, wollt euch was Gutes tun und habt einfach nur Cravings nach was Süßem. Und dann greift man halt zu irgendwelchen ungesunden Süßigkeiten, fühlt sich danach aber noch schlechter als vorher und hat dann ein schlechtes Gewissen. Und in solchen Situationen ist es halt ziemlich gut, wenn man leckere Süßigkeiten hat, die man ohne schlechtes Gewissen snacken kann. Dann muss man sich nicht mehr so ganz diszipliniert zwingen, auf etwas zu verzichten, sondern kann ganz einfach mit weniger Zucker leben.
Und dass weniger Zucker gut für die Gesundheit ist, das wisst ihr vermutlich ja eh schon. Es gibt nämlich ein geringeres Risiko für Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und Karies. Aber ich finde, oft schmecken zuckerarme Süßigkeiten ja leider nicht so gut. Aber die von Ahead, die finde ich wirklich richtig lecker. Jetzt gerade liegt zum Beispiel der Schokoriegel Coconut Almond neben mir. Das ist inzwischen mein Lieblingssnack vor der Aufnahme. Und nur mal zur Info, in einem Riegel sind nur 1,7 Gramm Zucker drin. Bei den klassischen Schokoriegeln geht es schon eher in Richtung 16 oder sogar 20 Gramm.
Und auch an den süßen Part beim Frühstück hat Ahead gedacht, nämlich mit Crazy Hazel, einem Haselnuss-Nougat-Aufstrich mit nur 1,7 Gramm Zucker pro Portion. Schmeckt mir ehrlich gesagt besser als die üblichen Nuss-Nougat-Cremes und man hat eben kein schlechtes Gewissen, wenn man sich halt ein bisschen mehr aufs Brot schmiert.
Wenn ihr die Snacks von Ahead jetzt auch mal probieren möchtet, dann geht einfach auf ahead-nutrition.com. Mit dem Code SCHWARZEAKTE, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Und wenn ihr den Code SCHWARZEAKTE nutzt, dann werden euch nicht nur leckere und gesündere Snacks geliefert, sondern ihr unterstützt gleichzeitig auch noch unseren Podcast. Also vielen Dank an Ahead und an euch für die Unterstützung.
Und schreibt uns auch mal bei Instagram, was eure Lieblingssnacks von Ahead sind und ob ihr Crazy Hazel mit oder ohne Butter snacken würdet.
Werbung Ende.
Heute heißt der Ort Siembice und liegt in Polen, nicht weit von Breslau entfernt. Damals gehört Schlesien aber zu Deutschland. Es ist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in der Deutschland als Kriegsverlierer hohe Reparationszahlungen leisten muss und die Wirtschaft am Boden liegt. Die Menschen haben kein Geld und nur genug Arbeit, um sich einen Hungerlohn zu verdienen. Sie leben meist von ihrer Landwirtschaft, kleinen Handwerksarbeiten oder Geschäften. Münsterberg geht es mit etwa 9000 Einwohnerinnen und Einwohnern noch recht gut. Die Kleinstadt hat ein schönes Rathaus, hunderte Arbeitsplätze in einer großen Konservenfabrik, die ganz Europa beliefert, zwei Brauereien, eine Zuckerfabrik und viele kleine handwerkliche Betriebe.
Die Kleinstadt ist sogar so wohlhabend, dass es einen Tierpark und Kultur und Konzerte für die Menschen gibt. Trotzdem oder gerade deswegen sind in den 20ern viele Bettler und Landstreicher in der Gegend unterwegs, die sich einige Pfennige verdienen wollen und nach Arbeit suchen. Auch wenn das Betteln in Münsterberg ja per Gesetz offiziell verboten ist. Deswegen ist der arbeitslose Steinsetzer Vinzenz kurz vor Weihnachten auch nicht im Stadtkern Münsterbergs unterwegs, sondern am Stadtrand in der Teichstraße.
In der Hausnummer 10 trifft Vinzenz einen älteren Mann, der in der Stadt als wohlgesonnen gegenüber Bettlern und Landstreichern bekannt ist. Der ältere Mann bittet Vinzenz, einen Brief für ihn zu schreiben, um sich ein paar Pfennige zu verdienen. Aber schon nach den ersten Buchstaben spürt Vinzenz einen stechenden Schmerz.
Der ältere Mann steht hinter ihm und hält eine Spitzhacke in der Hand. Am tödlichen Ende glänzt Vinzenz Blut am Eisen. Er spürt die Flüssigkeit auch im Nacken hinunterlaufen. Das kleine Zimmer des Mannes dreht sich, als Vinzenz nach der Hacke greift. Sein Überlebensinstinkt setzt ein. Er packt die Hacke so fest, wie der ältere Mann auch. Sie ziehen und zerren gegenseitig daran, bis Vinzenz das Holz der Waffe umdreht und sie dem älteren Mann aus der Hand reißen kann.
Es ist ein ohrenbetäubender Lärm, als Tassen und Gläser von den Tischen auf den Boden aufschlagen und Vinzenz mit der Spitzhacke in der Hand schließlich aus dem Zimmer stürmt. Er schreit sowas wie: Hier ist ein Verrückter, der will mich erschlagen. Es dauert nicht lange, bis die Nachbarn aus den Häusern kommen. Einer davon ist der Mann, von dem Vinzenz bereits 20 Pfennige bekommen hat. Der Mann wohnt in der vorderen Hälfte des Doppelhauses. Außerdem kommen zwei junge Männer angelaufen, die Söhne des Ehepaares, das über dem Zimmer des alten Mannes wohnt. Sie alle starren auf den blutüberströmten Vinzenz, der eine ebenso blutige Spitzhacke in der Hand hält. Der ältere Mann steht noch in der Tür zu seinem kargen Zimmer. Er zittert am ganzen Körper.
Es ist eine grauenvolle Szene, die die Nachbarn an jenem 21. Dezember 1924, so kurz vor Weihnachten, im Hof vorfinden. Sie versuchen, Vinzenz und den alten Mann zu beruhigen, und jemand nimmt dem Bettler die Spitzhacke aus der Hand. Niemand weiß, was genau hier passiert ist, aber die Anwohner schlagen vor, dass der junge Mann zur Polizeiwache gehen sollte. Vinzenz will zuerst nicht gehen, vielleicht weil er ein Bettler ist, der in Münsterberg illegal unterwegs ist. Als die Nachbarn einwilligen, ihn zur Polizei zu begleiten, da geht er aber schließlich doch mit. Vinzenz geht zusammen mit einem der Söhne des Ehepaares und dem Mann, der ihm bereits Geld gegeben hat, zur Wache. Der Mann ist ein Lehrer und wohnt im vorderen Teil des Hauses zusammen mit seiner Familie.
Zu dritt machen sie sich auf den Weg in die Stadt. Mittlerweile ist es 12 Uhr mittags und der 21. Dezember 1924 ist ja ein Sonntag. Das bedeutet für das kleine Münsterberg, die Polizeiwache ist verschlossen und niemand ist vor Ort. Ein Polizist muss erst aus seiner Wohnung geholt werden, um die Wache aufzuschließen und eine Anzeige aufzunehmen, was der Polizist auch nur sehr mürrisch macht. Er will offenbar lieber einen ruhigen Sonntag verbringen, als sich mit einem blutigen Landstreicher herumzuschlagen. Vinzenz erzählt seine Geschichte, aber anstatt bei dem alten Mann in der Teichstraße vorbeizuschauen, legen die Polizisten Vinzenz ein paar Handschellen an. Seine Geschichte scheint ihnen nicht glaubwürdig.
Außerdem ist er ja ein Bettler, also selbst kriminell. Darauf stehen 14 Tage Gefängnis. Vinzenz schreibt später, dass ein Polizist Folgendes gesagt haben soll. Ich zitiere: Da haben wir ja den Halunken. Da kommen sie von Strehlen hierher und wollen hier die Leute totschlagen. Strehlen, kurz im Hintergrund, ist der Geburtsort von Vinzenz. Der landet nach einem kurzen Besuch im Krankenhaus, wo ihm die Wunde an der Schläfe verbunden wird, tatsächlich im Gefängnis. Denn dass der alte Mann aus der Teichstraße Nummer 10 jemanden angreifen würde, das glaubt in Münsterberg niemand. Schließlich ist Papa Denke, wie ihn die Leute in Münsterberg nennen, ja besonders Bettlern und Landstreichern gegenüber wohlgesonnen.
Der Mann aus der Teichstraße heißt Karl Denke und ist 64 Jahre alt. Nachbarn beschreiben ihn als zurückgezogen, ruhig, verschroben, scheu, kauzig, misstrauisch und distanziert, aber auch hilfsbereit und harmlos. Er lebt seit Jahren in Münsterberg, nimmt herumstreifende Leute bei sich auf, gibt ihnen Essen und lebt vom Verkauf von selbstgemachten Brotschüsseln und Körben und von dem, was er in seinem Garten anbaut. Sein Rhabarber ist in der Gegend sehr beliebt. Im Sommer heuert er bei den Landwirten als Erntehelfer an. Sonst wird Karl aber kaum in der Stadt gesehen. Er geht ab und zu ins Kino, aber nie zum Trinken oder Tanzen in eine Wirtschaft. Er hat keine Freundin, keine Frau und keine Freunde. Dass Karl Landstreicher versorgt, rechnen ihn die Leute in Münsterberg hoch an und nennen ihn deswegen Papa oder Vater Denke.
Deswegen sind viele Leute auch aufgebracht, als am Montag, dem 22. Dezember 1924, einen Tag nach dem Angriff auf Vinzenz, auch Karl Denke aus seiner Wohnung auf die Polizeiwache geholt wird. Als Vinzenz vor dem Richter steht und ihm seine Geschichte erzählt, glaubt der ihm nämlich mehr als die Sonntagspolizisten. Und der Richter will auch Karl zu dem Vorfall befragen. Dafür wird Karl ebenfalls verhaftet und in eine Zelle gebracht. Vinzenz beschreibt später, wie er Karl und die Polizisten gehört hat, als der alte Mann neben ihm in eine Zelle gesperrt wird.
Die Bürger von Münsterberg sind empört und machen ihrem Ärger bei der Polizei Luft. Sie verstehen nicht, dass der Richter einem Landstreicher glaubt, aber nicht dem 64-jährigen Mann, den sie schon so lange kennen. Währenddessen wird Vinzenz wegen Landstreicherei verurteilt und bekommt 14 Tage Arrest. In der ersten Nacht, als Karl in der benachbarten Zelle schläft, macht Vinzenz nochmal eine Beobachtung. Genau genommen hört er etwas. Er wacht nachts auf und hört, wie jemand oder etwas auf dem Boden herumschleift. Dann ist es wieder still.
Am nächsten Morgen schreckt Vinzenz wieder hoch. Wieder ist ein Schleifen auf dem Boden zu hören. Dieses Mal aber von mehreren Personen, die durch den Gang eilen und vor der benachbarten Zelle stehen bleiben. Vinzenz hört nur einen Satz, nämlich, der ist ja schon kalt. Karl Denke hat sich in der Nacht in seiner Zelle erhängt. Offenbar hat er Suizid begangen, weil er sich geschämt hat, dass er im Gefängnis sitzen musste. Das vermuten zumindest die Leute in Münsterberg. Ein trauriger Tag, so kurz vor Weihnachten.
Für die Polizei ist es ein üblicher Vorgang. Ein Mediziner untersucht die Leiche von Karl und kommt zu dem Ergebnis, dass Fremdverschulden auszuschließen ist. Die Angehörigen des einsamen Mannes müssen informiert werden, weshalb sich ein Polizist am selben Tag noch auf den Weg nach Kunzendorf macht, einem Ort nicht weit von Münsterberg, wo Karl groß geworden ist und wo er noch einen älteren Bruder hat. Dort erlebt die Polizei aber eine Überraschung. Der Bruder hat seit Jahren nichts mehr von Karl gehört und will auch mit dessen Beerdigung nichts zu tun haben. Vor allem nicht finanziell.
Der Bürgermeister der Stadt Münsterberg wird darüber informiert und entscheidet dann, dass die Wohnung von Karl durchsucht werden soll. Er hofft, dass man dort Gegenstände findet, die verkauft werden können, um mit dem Erlös die Beerdigung des alten Mannes zu bezahlen. Und so kommt es, dass sich ein Polizist am Dienstag, dem 23. Dezember, auf den Weg zu Karls Wohnung macht. Er hat Karls Schlüssel aus der Asservatenkammer und schließt die Tür zu dem kleinen Zimmer auf, in dem Karl wohnt. Dem Polizisten fallen sofort zwei Dinge auf. Erstens die Unordnung und zweitens der Gestank. Ein süß-saurer, beißender Geruch liegt in der Luft.
Der Polizist bleibt in der Tür stehen, kramt einen Notizblock aus seiner Tasche hervor und notiert ordentlich die Dinge, die er in der Wohnung sieht. Den Kühlschrank, die Anrichte, den Küchentisch, die Stühle und so weiter. Dann wagt er sich weiter vor und sieht sich die Gegenstände genauer an. Er schaut in Schubladen, öffnet Schränke und hebt schließlich den Deckel eines der Fässer hoch, die direkt neben dem Bett stehen. Es ist ein Holzfass, gefüllt mit einer Salzlake. Darin liegen mehrere Stücke Pökelfleisch. Der Polizist will den Deckel schon zurücklegen, hält dann aber inne und starrt auf das Fleisch. Ihm fällt auf, dass die Stücke irgendwie komisch aussehen. An einem sind bemerkenswert viele dichte schwarze Haare dran.
Der Polizist lässt den Deckel langsam sinken und schaut in ein anderes Fass, das neben dem Bett steht. Darin sieht er eine Art Sahnesoße, in der mehrere Fleischstücke schwimmen. Langsam geht der Polizist einige Schritte zurück. Ihm ist das Ganze nicht geheuer und er verlässt das Haus. Er geht direkt zum Arzt der Gegend, der ihn noch am selben Tag zurück zur Wohnung von Karl begleitet. Und als der Arzt vor dem Holzfass mit dem Pökelfleisch steht und die dichten schwarzen Haare betrachtet, ist ihm sofort klar, das ist die Brust eines Mannes.
Wenig später bestätigt das auch die Gerichtsmedizin in der nächstgelegenen Großstadt Breslau. Das Fleisch in dem Holzfass ist menschlicher Natur. Und nicht nur das. Auch die Stücke, die im zweiten Holzfass in Sahnesoße schwimmen, stammen von einem Menschen. Das Fleisch wurde gekocht. Und zwar nicht in Sahne, sondern in einer Substanz aus Menschenfett. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie geschockt die Polizisten waren, als sie diese grausige Entdeckung gemacht haben. Und das Schlimmste ist, es wird nicht die einzige bleiben.
Die Polizei nimmt auch den Schuppen auf dem Hof unter die Lupe, weil Karl der Einzige ist, der einen Schlüssel für die Tür hat. Und was die Ermittler dort finden, ist mehr als verstörend. In einer Geldtasche, in Papierbeuteln und in zwei Blechschachteln, auf denen S und P für Salz und Pfeffer steht, finden die Polizisten keine Gewürze, sondern Zähne. Zum Teil nach Größe und Form sortiert. Wie viele es genau sind, darüber findet man in den Quellen und Aufzeichnungen zu unserem heutigen Fall unterschiedliche Angaben.
Die meisten der Quellen beschreiben den Fund von mehr als 400 Zähnen. Außerdem fast 500 Knochenteile. Dazu viele Kleidungsstücke, die nicht kahl gehören. Mäntel, Jacketts, Westen, Hosen, Hemden, Halstücher, Schuhe und Hüte. Außerdem finden die Ermittler drei Äxte, eine große Holzsäge, eine Baumsäge, drei Messer und eine Spitzhacke.
Jetzt nimmt die Polizei auch Karls Wohnung nochmal ganz genau unter die Lupe. Sie finden eine auffällig große Menge an Salz, Sägespuren und Spuren von Blut zwischen den Dielen und in den Kissen des Bettes. Der wohl grausigste Fund sind mehrere Paar Hosenträger. Sie sind ungefähr 6 cm breit und 70 cm lang und aus der Haut von Menschen gefertigt. Auch Riemen und Schnürsenkel aus Menschenhaut findet die Polizei in Karls Sachen.
Und schließlich sehen die Ermittler unter dem Bett nach. Sie finden Ausweispapiere und private Dokumente von unterschiedlichen Menschen und ein schwarz eingebundenes Heft mit losen Zetteln. Darauf sind in schwungvoller Schrift mehrere Zahlen geschrieben worden. Zahlen und Namen. Dort stehen die Namen von Emma, Agnes, Hermann, Johann, Emil und Josef. Von Wilhelm, Karl und Friedrich. Eines Maschinenbauers, eines Gärtners, eines Malers, eines Buchdruckers und eines Schneiders. Es sind insgesamt 31 Eintragungen inklusive Datum. Sie beginnen am 21. Februar 1903 und enden mit dem 17. November 1924. Auf einer anderen Seite stehen die Anfangsbuchstaben der eingetragenen Personen. Dahinter stehen drei Zahlen in einer Tabelle, die folgende Überschrift trägt: Tot, nackend, ausgeschlachtet. Es ist das Schlachtbuch eines Mörders.
Aus den vielen Beweisen, die die Polizei in der Wohnung und im Schuppen von Karl findet, und aus der Geschichte des Bettlers Vinzenz ergibt sich ein grausiges Bild. Karl Denke hat in 21 Jahren mindestens 31 Menschen umgebracht, zerstückelt, eingelegt, gekocht und verspeist und teilweise zu Gegenständen verarbeitet. Und mit Vinzenz hatte der alte Mann exakt dasselbe vor.
Die Ermittler gehen die grausige Schlachtliste von Karl durch und vergleichen sie mit vermissten Personen. Und tatsächlich, fast alle vermissten Personen sind genau in dem Jahr verschwunden, das Karl in seinem Buch eingetragen hat. Es sind hauptsächlich Männer, insgesamt 4 Frauen, und die meisten der Menschen sind über 40 Jahre alt. Das jüngste Opfer ist 16, das älteste 76 Jahre alt. Für die Ermittlungen werden extra Experten aus Breslau hinzugezogen, zum Beispiel von einem zahnmedizinischen Institut. Dort werden die über 400 Zähne untersucht. Wahrscheinlich gehören sie zu 25 Menschen. Einige Zähne waren schon locker, die meisten wurden aber mit Gewalt entfernt. Man sieht Spuren einer scharfen Zange. Der Zahnexperte geht auch davon aus, dass die Kiefer der Opfer womöglich vorher gekocht wurden.
In der Gerichtsmedizin wird währenddessen das Menschenfleisch analysiert. Es hat teilweise eine bläuliche Verfärbung, sogenannte Totenflecke, was dafür spricht, dass die Körper erst einige Stunden nach dem Tod zerlegt wurden. Daraus ergibt sich für die Ermittler sowie die Experten von damals und heute folgendes Bild. 1903 tötet Karl sein erstes Opfer. Er ist damals 43 Jahre alt. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die Karls Verhalten und Vorgehen analysiert hat, vermutet, dass der erste Mord ungeplant war. Vor allem auch, weil er für einen Serientäter so spät mit den Morden anfängt. Der zweite Mord, 1909, findet erst 6 Jahre später statt. Da ist Karl 49 Jahre alt. Und wieder vermutet Benecke, dass der Mord ungeplant war.
Aber er verändert etwas im Leben von Karl. Denn 14 Monate danach beginnt er jedes Jahr zu morden. Zwischen einem und 5 Menschen pro Jahr. Er sammelt Trophäen, zum Beispiel die Zähne, und zeigt auch weitere Merkmale eines Serientäters. Dass er zum Beispiel Pausen zwischen seinen Taten lässt, eine Zeit, um sich emotional abzukühlen. Die Ermittler durchsuchen damals nicht nur Karls Wohnung und Schuppen, sondern auch den kleinen Teich, der hinter dem Haus liegt. Als die Polizei erfährt, dass Karl ihn angelegt hat, pumpen sie das Wasser aus und finden Dutzende Knochenteile. Auch im Wald hinter dem Teich finden sie hunderte Rippenteile.
Ja, und der Schock in der Stadt Münsterberg sitzt natürlich tief. Die Zeitungen der Gegend, aber auch überregional, die berichten groß über diesen Fall. Am 24. Dezember 1924 steht in der Weihnachtsausgabe des Berliner Tageblatts alles über den Kannibalen von Münsterberg. Der Mann, der sich gezielt Bettler, Landstreicher oder Menschen auf der Durchreise aussucht, weil ihr Verschwinden erst gar nicht auffällt, die er unter einem Vorwand ins Haus lockt, meist mit der Bitte, einen Brief für ihn zu schreiben, die er dann von hinten angreift, tötet, zerlegt, verarbeitet und aufisst. Die Zeitungen, die Polizei und die Menschen in Münsterberg fragen sich, wie konnte Karl über 20 Jahre lang morden, ohne dass jemand irgendwas davon mitbekommen hat?
Laut dem Buch Karl Denke von Armin Rütters bekommen die Leute vermutlich schon etwas davon mit. Sie gehen nur nicht zur Polizei, denken sich nichts dabei oder ignorieren einfach krasse Verdachtsmomente. Da ist zum Beispiel ein Handwerker, der vor ein paar Jahren mal blutüberströmt aus der Wohnung von Karl läuft. Oder ein Landstreicher, der erzählt, dass Karl ihn bat, einen Brief zu schreiben und plötzlich hat er eine schwere Kette um den Hals und wird gewürgt. Oder der üble Geruch, der im Sommer manchmal aus der Wohnung von Karl kommt.
Oder dass spielende Kinder eines Tages einen Daumen finden. Oder dass Karl oft große Töpfe in und aus dem Schuppen trägt. Oder dass er Eimer voller blutigem Wasser im Hof verschüttet. Oder dass oft nächtelang in seinem Zimmer gesägt oder gehämmert wird. Oder dass er alte Kleider im Garten verbrennt. Oder dass man im Garten Knochen findet. Oder dass Karl trotz der extremen Inflation immer unglaublich viel Fleisch hat.
Vor allem Karls Nachbarn werden in den Zeitungen kritisiert. Sie wehren sich aber und sagen, sie dachten immer, dass Karl illegal Hunde schlachten würde. Sie hätten manchmal Hundefelle im Flur gesehen. Das zeigt uns, dass Karl ziemlich strategisch vorgegangen sein muss. Womöglich legt er die Hundefelle als Ablenkungsmanöver aus, während er mit einer Baumsäge die Leichen von Menschen auf dem Boden seines Zimmers zerteilt und das Fleisch in Salz einlegt. Wie konnte das passieren? Und wer ist schuld? Das fragen die Zeitungen und streiten sich, ob die Verantwortung bei der Polizei oder den Nachbarn liegt. Für Karl interessieren sich die wenigsten, der ist ja schon tot. Am 31. Dezember 1924, eine Woche nach der Wohnungsdurchsuchung, gibt es in der Münsterberger Zeitung ein Extrablatt zu den Ermittlungen der Polizei, einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft und Erklärungen der Nachbarn, weil der Druck der Bevölkerung nach Aufklärung so groß ist.
Dahingegen ist die Beerdigung von Karl nur eine kleine Notiz. Dort steht: Die Leiche des Mörders Denke wurde heute früh um 6:30 in einer von Gräbern abseits liegenden Ecke des Friedhofs im Beisein von Polizeibeamten vergraben. Leider gibt es keine Bestimmung, welche solch ein Untier vom Friedhof ausschließt. Denke hätte in irgendeinem Waldrevier oder sonst wo abseits, fern der Stadt, verscharrt werden müssen. Aber es darf nicht sein. Es gibt übrigens noch heute ein ganz berühmtes Foto von Karl. Da sieht man, wie er tot im Sarg liegt, gehüllt in einen dicken Mantel mit geschlossenen Augen, dunklem Bart und grauen Haaren.
Mit der Beerdigung von Karl enden aber die Artikel und Berichte nicht. Im Gegenteil. Das neue Jahr 1925 beginnt mit dem Gerücht, Karl habe sein Fleisch auch seinen Opfern und anderen Landstreichern zum Essen gegeben, was ziemlich wahrscheinlich ist. Daraus ergibt sich wiederum das Gerücht, Karl könnte sein Fleisch womöglich auch auf dem Wochenmarkt von Münsterberg verkauft haben. Was laut dem Bürgermeister aber nicht wahr ist. Auch laut der Polizei gibt es dafür keine Beweise. Das Gerücht hält sich aber hartnäckig. Was vielleicht auch daran liegt, dass sich einige andere Gerüchte als wahr herausstellen.
Werbung. Werbung Ende.
Karl hat ja Weidenkörbe hergestellt und in Münsterberg auf dem Markt verkauft und die Weidenzweige sind mit Riemen zusammengehalten. Und die hat er aus Menschenhaut hergestellt. Die Polizei sackt sämtliche Körbe von Karl ein, die sie in der Stadt finden, und vernichten sie. Und dann gibt es noch ein Ehepaar, das sich bei der Polizei und der Presse meldet und das sagt, dass sie 1923, also im Jahr zuvor, geheiratet und dafür das Festmahl bei Karl gekauft hätten. Für einen sehr günstigen Preis hätten sie bei ihm Ziegenfleisch erstanden. An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass Karl aber tatsächlich Ziegen im Garten hatte. Also vielleicht hat er ihnen wirklich Ziegenfleisch verkauft. Aber trotzdem.
Der Fleischverzehr in der Zeit geht signifikant zurück. Und nicht nur der Fleischhandel, auch der Rhabarberverkauf bricht ein. Denn das nächste Gerücht ist, dass auch Rhabarber aus Karls Garten in der Gegend verkauft wurde und der sei nur rot, weil der Boden, auf dem er wächst, mit dem Blut der Opfer getränkt wurde. Es entsteht eine regelrechte Hysterie in der Gegend. Die Menschen kaufen keine Produkte mehr, senden Proben von Lebensmitteln zur Polizei und sogar die große Konservenfabrik erlebt eine Krise. Sie verarbeiten dort nämlich Rhabarber. Und das nächste Gerücht, nämlich dass in der Fabrik auch das sicherlich blutgetränkte Wasser des nahen Flusses verwendet wird, lässt den Absatz komplett einstürzen. Der Ruf der Firma ist so schwer beschädigt, dass andere Zulieferer und Abnehmer ihre Verträge kündigen. Erst ganz langsam steigen die Verkaufszahlen später wieder.
Zur Massenhysterie trägt auch Vinzenz bei. Der Mann, der seinem tödlichen Schicksal kurz vor Weihnachten gerade so entkommen konnte und bis zum 5. Januar 1925 tatsächlich im Gefängnis sitzen muss. Erst dann wird er mit der Entschuldigung des Bürgermeisters entlassen. Ein Polizist soll ihm auf dem Weg nach Hause noch gesagt haben, er solle froh sein, dass er nicht eingepökelt wurde. Vinzenz wird für die Münsterberger zum Helden der Geschichte. Um sich etwas Geld zu verdienen, erzählt er sein Schicksal jedem, der es hören will, und schreibt sogar eine kleine Broschüre samt gezeichneter Bilder, die er für 30 Pfennige verkauft. Auf dem Titelbild ist Vinzenz zu sehen, der mit Stock, Hut und Bündel auf der Schulter einen Weg entlang geht. Im Hintergrund ist ein Mann mit Mantel und Spitzhacke und einer dampfenden Schüssel in der Hand abgebildet. Anstelle des Gesichtes hat diese Figur einen Totenkopf.
Wochenlang berichten die Zeitungen in Münsterberg über Karl und seine Opfer. Und dabei fällt etwas auf. Das zweite Opfer, das im Dezember 1909 getötet wurde, heißt Emma. Und für ihren Tod wurde schon ein Mann verurteilt, aber nicht Karl. Teile von Emmas Leiche werden 1909 in Münsterberg gefunden. Und der Verdacht fällt damals auf einen Schlachter der Stadt, da der Körper sauber und fachgerecht zerteilt wurde. Außerdem gab es laut den Ermittlungen einen Streit zwischen Emma und dem Schlachter. Er wollte was von ihr. Letztendlich wird der Schlachter zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt und 1922 auf Bewährung freigelassen. Nachdem Karl verhaftet und als Mörder enttarnt wurde, wird das Verfahren gegen den Schlachter wieder aufgenommen und er bekommt eine Entschädigungszahlung, weil er fälschlicherweise verurteilt wurde.
Während die Gerüchteküche brodelt, weitere Ermittlungen laufen und neue Details ans Licht kommen, bleibt aber eine Frage offen. Warum hat Karl 31 Menschen getötet und gegessen? Das versuchen Experten damals wie heute herauszufinden. Und sie fangen alle bei folgender Frage an. Wer war überhaupt Karl Denke?
Karl kommt aus einer recht wohlhabenden Familie. Die Familie besitzt ein Gut und verdient mit einer Gärtnerei ihr Geld. Karl hat zwei Geschwister und sie wohnen in Kunzendorf, nicht weit von Münsterberg entfernt. Karls Vater soll streng und kleinlich gewesen sein. Als Kind ist Karl verhaltensauffällig. Er ist zurückhaltend, schüchtern, hat keine Freunde und spricht erst, als er in die Schule geht. Dort sind es aber auch nur wenige Laute oder Worte. Karl lernt langsam und hasst den Unterricht. So sehr, dass ihn sein älterer Bruder zur Schule tragen muss.
Erst später lernt Karl besser, bleibt aber mürrisch, trotzig und ein Einzelgänger. Die Lehrer halten ihn für unterentwickelt und für einen Analphabeten. Er läuft mehrmals von zu Hause weg, bleibt mehrere Monate fort, bis er zurückkommt, als wäre nichts gewesen. Nach der Schule arbeitet er am Hof seiner Eltern, doch die beiden sterben früh. Was in allen Quellen an dieser Stelle erwähnt wird, ist die fehlende Empathie und Gefühlskälte von Karl.
Mit dem geerbten Geld seiner Eltern kauft sich Karl ein Haus in Münsterberg, zieht um und bricht den Kontakt zu seiner Familie endgültig ab. Die wollen ihn entmündigen lassen, weil Karl für sein Grundstück viel zu viel Geld zahlt. Sie trauen es ihm offenbar nicht zu, allein zu leben, ziehen den Antrag dann aber wieder zurück. Karl lebt zurückgezogen in seinem Haus in der Teichstraße in Münsterberg, bis die Inflation ihn zum Verkauf zwingt. Er zieht also in sein kleines Zimmer auf der Rückseite des Hauses und zahlt von da an Miete.
Psychologen und Experten von damals halten Karl für einen perversen Psychopathen und unterstellen ihm ein sexuelles Motiv. Der Biologe Mark Benecke erzählt in einem Interview, Karl zeige zwar typische Merkmale eines Serientäters, wie zum Beispiel das Sammeln von Trophäen, er steche aber unter den Serientätern heraus. Karl ist nicht überheblich oder von sich selbst eingenommen, er gibt nicht an, sondern scheint eher locker und ungezwungen zu sein, mit gesellschaftlichen Normen nichts anfangen zu können. Er zeigt kein sexuelles Motiv und auch keine spezifische Auswahl seiner Opfer nach Geschlecht, Alter oder Aussehen.
Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke kommt in ihrer Analyse zu dem Ergebnis, dass Karl Anzeichen für eine schizoide Persönlichkeitsstörung zeigt. Karl interessiert sich nicht für andere, ist gern allein und beschäftigt sich intensiv mit seinen eigenen Interessen. Er hat Schwierigkeiten, sich so zu verhalten, wie andere es von ihm erwarten, plant aber Verbrechen und vertuscht sie geschickt. Die große Frage bleibt aber, nämlich nach dem Warum.
Lydia Benecke vermutet, dass Karl als Kind vielleicht den Eindruck gewonnen hat, niemandem wichtig zu sein und keine Zuwendung oder Anerkennung bekam. Die Mischung von schizoider Persönlichkeitsstörung und Kannibalismus ist ihrer Meinung nach ungewöhnlich und möglicherweise einmalig. Kannibalistische Fantasien könnten bei Karl aber auch über die Jahre gewachsen sein, vermutet Benecke. Vielleicht hat Karl beim Essen seiner Opfer Freude verspürt. Was aber genau sein Grund war, das werden wir nie erfahren.
Dass der Fall Karl Denke bis heute polarisiert, zeigen uns Bücher, Filme, Gedichte und Erzählungen über den Fall. Bertolt Brecht macht aus der Geschichte in den 30er Jahren eine Satire. In der Nazi-Zeit gibt es einen, nennen wir es mal Witz. Adolf Hitler wird gefragt, wen er zu den schlimmsten Massenmördern zähle. Hitlers Antwort? Ich? Denke? Hamann. Fritz Hamann ist ein Serientäter, der in derselben Zeit Dutzende Menschen tötete.
Ebenfalls in den 30er Jahren taucht im Heimatmuseum in Münsterberg ein neues Ausstellungsobjekt auf, nämlich das Skelett von Karl Denke. Wie genau es dahin gekommen ist und wer dafür verantwortlich war, das weiß niemand. Die Empörung ist aber so groß, dass das Skelett kurz darauf wieder entfernt und an einem geheimen Ort wieder vergraben wird. Das Schlachtbuch von Karl Denke kommt zur Berliner Kriminalpolizei, wo es vermutlich bei Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg aber vernichtet wird.
In den 50er und 60er Jahren werden am ehemaligen Haus von Karl bei Umbauarbeiten im Garten Skelette gefunden. Sie werden schließlich vernichtet. Das Haus steht bis heute in Münsterberg, dem heutigen Siembice in Polen.
Aus der Zeit ist auch noch ein Volkslied überliefert. Das geht so. Münsterberg, du schönes Städtchen. Münsterberg, du schöne Stadt. Drin wohnte einst Herr Denke, der so viel zu schlachten hat. Alle alten Handwerksburschen hackt und sägt er kurz und klein. Und in einem runden Fässchen pökelt er sie alle ein.
Jüngst kam auch ein Handwerksbursche, bittet um ein Stückchen Brot. Denke lud ihn ein zum Schreiben, schlagen wollte er ihn gleich tot. Doch dem armen Handwerksburschen glaubt die Polizei kein Wort und sie steckt den Allerärmsten an einen wohlgeborgenen Ort.
Hätt sich Denke nicht erhangen, weiter ging die Pökelei. Endlich kam man doch dahinter und der Schleier riss entzwei. Merkt's euch all, ihr Handwerksburschen, Briefe schreiben ist fatal. Geht auf Walz mit Handgranaten, mit Revolver und mit Stahl.
Sonst kann euch einmal passieren, das, was dort geschehen ist, dass man euch, gut eingepökelt, zu einem Hochzeitsschmause isst.
Ihr seht also, die ganze wahre Geschichte, aber auch viele Gerüchte und Theorien rund um Karl Denke haben sich damals durch diese Volkslieder schnell verbreitet. Heute werden solche Geschichten anders überliefert. In diesem Jahr, 2024 im April, soll zum Beispiel ein Spielfilm über Karl Denke erscheinen. Karl Denke, der Film, der Kannibale von nebenan. Und eine dazugehörige Dokumentation, an der auch Biologe Marc Benecke mitgearbeitet hat. Für ihn ist Karl Denke der Urahn des modernen Kannibalismus. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute, aber nicht, bevor wir uns bei Gabriella bedankt haben. Vielen Dank, dass du uns diesen Fall vorgeschlagen hast, diesen wirklich furchtbar grausamen Fall. Und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder zu einer ganz besonderen Folge, nämlich der 200. Folge Schwarze Akte. Da haben wir uns was ganz Besonderes für euch überlegt, aber das erzählen wir erst nächste Woche. Also macht's gut.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer und wunderbarer Sprecher des grausigen Gedichts, Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der JuLab Studios.